Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der Sommer hat seinen Namen weg. 9-Euro-Sommer. Der 9-Euro-Sommer war eine Zeit der Freiheit, schwärmt Gastautor Paul Bukowski in der Zeit. Und in der Taz schreibt Volkan Aga gar einen Abschiedsbrief an diesen zukunftsweisenden, utopischen Fahrschein. Liebes 9-Euro-Ticket, ich hasse Abschiede, nur Abschiedsbriefe hasse ich noch mehr. Aber dich kann ich nicht alleine mit einer Umarmung und Tränen gehen lassen. Auch wenn du jetzt gehen musst, heißt es weiter, eine egalitäre Erfahrung werde bleiben. Menschen zeigten sich selbst in vollen Zügen glücklich über dich. Sie machten Platz füreinander, halfen einander mit dem Gepäck, weil sie wussten, dass du vielen, die es sich sonst nicht leisten können, Reisen ermöglicht hast. Zu ihnen gehören offenbar auch die Eltern von Paul Bukowski. Der erinnert sich in der Zeit, Mitte August schreibt Mutter mir, ob ich eigentlich bei Twitter sei und ob der Volker Wissing es wohl lesen würde, wenn ich ihm was von ihr weiterleite. Vielleicht, antworte ich. Sie listet alle Städte auf, wo sie in den letzten Wochen gewesen sind, dass sie gerne mehr gesehen hätten und der Zug normal zu teuer ist und ob der Volker es sich nicht noch mal überlegen könne. Ich mache einen Screenshot und poste ihn bei Twitter. Schon am ersten Tag geht der Tweet viral. 30.000 Likes, mehr als 1 Million Impressionen. Eine Woche warte ich, druckse herum, aber dann muss Mutter erfahren, dass der Wissing nie geantwortet hat. Das 9-Euro-Ticket ist Geschichte, schreibt Volkan Aga in der Taz. In der FAZ lesen wir, die Geschichte ist eine launenhafte Diva. Der Satz stammt von einem, der das am eigenen Leib erfahren hat, von Michail Gorbatschow. Zitiert wird er in einer aufschlussreichen Erinnerung von FAZ-Autor Michael Martens an eine Begegnung mit Gorbatschow 2001. Vor allem wollte Martens über Alexander Solschenizyn reden. Der hatte immer wieder scharfe Kritik an Gorbatschow geübt. Dessen Politik der Offenheit habe nicht der Freiheit des Wortes, sondern der Freiheit der Schamlosigkeit den Weg geebnet, sagte Solschenizyn. Gorbatschow setzte dagegen, Solschenizyn kämpft besonders gegen Glasnost. Glasnost, sagt er, hat alles verdorben. Und ich sage, dass ohne Glasnost heute nichts so wäre, wie es ist, auch Solschenizyn nicht. Ohne Glasnost, spottete Gorbatschow, würde Solschenizyn noch heute in Vermont Holz hacken. Martens erinnert an Gorbatschow als an den Mann, der die Welt anders verändert hat, als er sie verändern wollte. In der Süddeutschen erinnert sich Theo Weigel. Der hat als Finanzminister den Abzug der sowjetischen Truppen aus Deutschland mitverhandelt, schreibt aber eher feuilletonistisch und, wie das dann oft so ist, auch ein wenig selbstbezogen. 1992 etwa habe Gorbatschow in einer Rede gesagt, Demokratie sei, wenn man Michail Gorbatschow und Theo Weigel, zwei so verschiedene Menschen, wählen könne. Substanzieller ist direkt daneben die Hommage des Schriftstellers Wladimir Sorokin. Die Pathologie des russischen Staates, erklärt er, besteht darin, dass er zu allen Zeiten von der Psychosomatik seines obersten Herrschers abhängig ist. Und die Psychosomatik Michail Gorbatschows war für uns alle eine glückliche Fügung. Er war jung, dynamisch, voller Energie, bereit auf der Straße, einfach unglaublich, Ausrufezeichen, mit dem Volk, einfach unglaublich, zwei Ausrufezeichen, zu kommunizieren. Zum allerersten Mal stand an der Spitze ein Mensch. Und da kommt die Geschichte wieder ins Spiel. Die Geschichte ist unerbittlich, schreibt Sorokin. Das Vergangene, Sorokin meint damit wohlgemerkt die Sowjetunion, ist vergangen. Insbesondere dank eines einzelnen Menschen, der sich weigerte, ein Monster zu sein. Diese frühen Tiere, wie heißen die nochmal? Fragt Gorbatschow in einem Film, den Michael Martens in der FAZ zitiert. Dinosaurier ist das Wort, nach dem er sucht. Und als es ihm zugerufen wird, erzählt Gorbatschow, dass ihm Ronald Reagan anfangs wie ein solcher vorgekommen sei. Aber dann sei er sich mit dem amerikanischen Präsidenten einig geworden, dass es keinenfalls einen Atomkrieg geben dürfe. Denn den könne niemand gewinnen. Worte, fügt Michael Martens hinzu, die man aus dem Kreml heute längst nicht mehr hört.